RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 3. April 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien. Lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujiastuti, Nunu Nursia und Handarung. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. At roots in Ponorogo, der Provinz Ossiava. Minister Luhut Binsar Panjaitan fordert die junge Generation auf, eine Rolle im maritimen Bereich zu spielen. Die Bevölkerung sollte Waterzeugnisse außerhalb des Holzes nutzen. Dafür können als ersten Ziele werden. Die US-amerikanische Botschaft mit Indonesien in der Bewältigung der Meeresabfälle unterstützen. Kevin und Markus wurden Sieger beim Indischen Open-Turnier. Und nun zu den Einzelheiten. Die nationale Behörde zur Milderung der Katastrophen BNPB gab bekannt, dass etwa 300 Menschen aufgrund des Erdrutsches im Dorf Banaran im kleinen Bezirk Pulung Ponorogo in der Provinz Ossiava vorgestern geflohen sind. Der Leiter der Informationsabteilung von BNPB, Sutopo Purwonugroho, sagte gestern, dass die Flüchtlinge eine Hilfe in Form von Grundbedarf wie unter anderem Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Kleidung und Decke bekommen würden. Durch diesen Erdrutsch seien 28 Menschen von 35 Familien vergraben worden. 100 Menschen hätten überlebt. Die Flüchtlinge stünden zurzeit unter schwerer seelischer Erschütterung. Das Rettungsteam bemüht sich weiter darum, die Opfer des Erdrutsches zu evakuieren. Gestern musste es zwei Todesopfer bergen. Das Rettungsteam umfasst unter anderem die BNPB, die indonesischen Streitkräfte TNI, die indonesische Polizei Polri, die Behörde für Suche und Rettung Basarnas, die Freiwilligen und die Nichtregierungsorganisationen. Inzwischen sagte die Sozialministerin Kofifa Indar Parawansa in Ponorogo, dass die Rettungsarbeiten mit Schwierigkeiten verbunden seien, da die Opfer 20 Meter tief im Boden vergraben seien. Während ihres Besuches im Erdschutzgebiet versprach die Sozialministerin den Familien der Todesopfer Hilfe. Mindestens 21 Häuser sind im Boden vergraben. Der indonesische Koordinationsminister für maritime Angelegenheiten, Luhut Binsar Panjaitan, fordert die junge Generation auf, eine Rolle im maritimen Bereich aktiver zu spielen. Dies sagte Panjaitan gestern in seiner Rede bei einem Programm in einer Privatschule in Tangerang, Banten. Dabei rief der Minister alle Schüler auf, ganz nisse über maritime Angelegenheiten zu vertiefen. Obwohl 75% der indonesischen Bevölkerung als Seeleute tätig seien, erfahren aber noch wenige Indonesier die maritimen Ressourcen Indonesiens. Der Minister hofft, dass die junge Generation alle Aspekte von Indonesien, vor allem die maritimen Angelegenheiten, lernen könnte. Dadurch können sie erfahren, wie sie die maritimen Angelegenheiten schützen und erhalten sollten, erklärte Panjaitan weiter. Die indonesische Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft, Siti Nurbaya, bakal fordert die Bevölkerung auf, Walderzeugnisse außerhalb des Holzes durch das Sozialforstwirtschaftsprogramm wie unter anderem Honig, Rattan und Entwicklung des Ökotourismus zu nutzen. Die Ministerin fuhr, es gebe 12,7 Millionen Hektar Flächen, die als Sozialwald entwickelt werden. Mindestens 25% der Walderzeugnisse außerhalb des Holzes könnten von der Bevölkerung genutzt werden. Das sagte Siti Nurbaya gestern bei ihrem Besuch im Erhaltungszelt in Kota Agung im Bezirk Tanggamus. Der Ministerin zufolge habe das Sozialwaldkonzept eine Erhaltungsregel. Daher solle die Bevölkerung die Umwelt erhalten und deren Erzeugnisse nutzen. Ministerin Siti Nurbaya zeigt sich optimistisch, wenn der Wald gut genutzt werden, könne er einen positiven Einfluss auf die Verbesserung der Wohlfahrt der dortigen Bevölkerung bringen. Die Dörfer im Bezirk Bondowoso in der Provinz Ostjava können als Touristenziele entwickelt werden. Zu diesem Zweck sollte die dortige Bevölkerung kreativ sein, um diese Touristenziele zu realisieren. Der Leiter des Amtes für Tourismus, Jugend und Sport von Bondowoso, Hari Patriantono, sagte gestern in Bondowoso, dass der Dorfleiter für den Bau der Straßen in die Touristenziele vom Dorfonds nutzen könne. Dadurch könnten die Dörfer in der Finanzierung des Baus der Straße nicht von der Bezirksregierung abhängig sein. Die Bezirksregierung könne sich auf die Entwicklung anderer Masseninfrastrukturen fokussieren. Wenn die Infrastrukturen der Touristenziele vorhanden seien, zeigt sich Hari Patriantono optimistisch, dass viele lokale und ausländische Touristenziele in Bondowoso, unter anderem Kawah Ijen oder den Ijen-Krater im kleinen Bezirk Ijen, die weltweit bekannt ist, besuchen würden. Die US-amerikanische Botschaft in Indonesien arbeitet mit einigen Nichtregierungsorganisationen zusammen, um die Bekämpfung von Abfällen im Meer zu besprechen. Dazu fand ein Seminar vorgestern in Jakarta statt und wurde vom US-amerikanischen Botschafter in Indonesien, Joseph Donovan, eröffnet. Dabei sagte Donovan, dass Indonesien zwar sehr schöne Gewässer besitze, aber zu bedauern sei, dass Indonesien tatsächlich zum zweitgrößten maritime abfallproduzierenden Land der Welt gehöre. In diesem Zusammenhang sei die US-amerikanische Botschaft bereit, mit verschiedenen Regierungsebenen Indonesiens zusammenzuarbeiten, um die Bewältigung der Meeresabfallproblematik als eine der Hauptprioritäten in den Vordergrund zu stellen. Donovan respektiert die indonesische Regierung für ihr Bemühen zur Bewältigung der Meeresabfälle. Den indonesischen Badminton-Doppelspielern Kevin Sanjaya Sukamulyo und Markus Fernandi Gideon ist es gestern gelungen, Sieger beim Indischen Open-Turnier zu werden. Kevin und Markus konnten im Finale ihre inländischen Gegner Ricky Karandas Suwardi und Angga Pratama mit 21-11 und 21-15 besiegen. Dieser Sieg von Kevin und Markus ist der zweite Sieg, nachdem sie Sieger beim All England 2017 in Birmingham wurden. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.300. 96,39 rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13,434 rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13,322 rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute das Ende der Steueramnestie-Programms zum Thema. Das Steueramnestie-Programm, das ab Juli 2016 von dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo initiiert wurde, endete am Freitag, den 31. März 2017. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati teilte dem Publikum ihre Dankbarkeit und Hoffnung mit, als sie das Regierungsprogramm schloss. Der Generaldirektor für Steuer des indonesischen Finanzministeriums, Ken Dwi Ju Giastiadi, erklärte am Samstag, den 1. April 2017, vor der Presse, dass der Staat 10 Milliarden US-Dollar von dem Steueramnestieprogramm erhalte. Bis Freitag, den 31. März 2017, erreichten die Teilnehmer des Steueramnestieprogramms 956.000 Steuerpflichtige. Obwohl die Einnahmen aus dem Steueramnestieprogramm zunehmen, ist die Finanzministerin Sri Mulyani nicht mit der Leistungserfüllung der Steueramnestie zufrieden. Dies wurde durch die Erkenntnis bewiesen, dass die Rückführung von Geldern bis zum Abschluss des Steueramnestieprogramms nur 9,2 Milliarden US-Dollar erreichte. Eigentlich ist die Zahl sehr beeindruckend, vor allem angesichts des Pessimismus von einigen der Kreise, wenn das Programm erstmals gestartet wurde. Die Rückführungsverpflichtung in der Vermögensübersicht oder SPH erreichte 11 Milliarden US-Dollar. Es bedeutet, dass es noch Fonds gibt, die nicht in Indonesien eingegangen sind. Die Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati sagte, es gebe einige Ursachen, warum die Steuerzahler ihre Gelder in das Land noch nie ablagern konnten. Einer von ihnen war auf regulatorische Einschränkungen im Herkunftsland zurückzuführen. Die meisten Steuerzahler haben bereits beabsichtigt, der Rückführung zu folgen, aber wegen sehr strenger Vorschriften konnten sie es nicht tun. Die Steuerzahler, die repatriieren wollen, müssen Schritte unternehmen, damit ihr Geld legitim ist und nicht gegen das Gesetz verstößt, wie zum Beispiel den Anti-Geldwäsche-Test. Zusätzlich zu den regulatorischen Zwängen, Ministerin Sri Mulyani, die ehemalige Weltbank-Geschäftsführerin, fügte hinzu, dass eine andere Ursache, die die Steuerzahler schwierig Repatriierung zu tun ist, weil ihr Eigentum im Ausland ist kein bewegliches Eigentum. Obwohl die Staatseinnahmen aus dem Steueramnestieprogramm das Ziel nicht erreicht haben, sollten die Bemühungen der Regierungs- und Steuerbeamten bei der Gewinnung von Steuerzahlern Steuern zu zahlen geschätzt werden. Außerdem muss die Auszeichnung auch an die Steuerzahler vergeben werden, die an dem Programm teilgenommen haben. Die Teilnahme am Steueramnestieprogramm hat der Regierung bei der Beschleunigung des Wirtschaftswachstums geholfen, um die inländische Liquidität zu stärken, die Rupiah zu verbessern, die Zinsen zu senken und die Investitionen zu erhöhen. Dies ist Teil der Steuerreform zu einem gerechteren Steuersystem und der Ausweitung einer gültigeren, umfassenden und
integrierten Datenbank der Besteuerung und steigert die Steuereinnahmen, die zur Finanzierung der Entwicklung in ganz Indonesien genutzt werden. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.105, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen die historischen Ereignisse am 3. April wie folgt. Die Schlacht von Najera oder manchmal auch Schlacht von Navarrete genannt, fand am 3. April 1367 in der Nähe von Najera in der heutigen autonomen Region La Rioja. Es handelt sich um eine Auseinandersetzung während des ersten kartilischen Bürgerkriegs. Nach dem Vertrag von Liborme, den Peter der Grausame von Kastilien, Karl der Bose von Navarra und Edward of Woodstock am 23. September 1366 unterzeichnet hatten, drang Leicester mit seiner Armee in Kastilien ein, in der Gewissheit, den Sieg über den franco-kastilischen Gegner davon zu tragen. Auf deren Seite hatte Bertrand du Guesclin aufgrund mehrerer Siegerfahrungen gesammelt, wie dem schwarzen Prinzen beizukommen war, doch wollte Heinrich von Trastamara seinen Rat nicht annehmen. Während du Guesclin auf Zermürbungstaktik setzte, wollte Heinrich den Sieg in einer einzigen Schlacht erringen. Allerdings verfügte er auch über 60.000 Männer, während der Gegner nur 24.000 zur Verfügung hatte. Der Super-Outbreak, auch bekannt als Jumbo Outbreak, war die größte Serie von Tornados, die bis zum Rekord-Outbreak im April 2011 festgestellt wurde. Vom 3. bis zum 4. April 1974 wurden 13 US-Bundesstaaten von insgesamt 141 Tornados getroffen. Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississippi, Georgia, North Carolina, Virginia, West Virginia und New York. Ein Tornado wurde außerdem nach Windsor, Ontario in Kanada registriert als einziger außerhalb der USA. Zugleich hält diese Serie den Rekord für die Anzahl der meisten Tornados der Stufen F4 und F5 in der Fujita-Skala. Es wurden 7 F5 Tornados und 23 F4 Tornados registriert. Die Serie begann in Morris, Illinois um etwa 1 Uhr nachmittags am 3. April 1974. Im Lauf der ostwärts gerichteten Wanderung wurden die Stürme stärker. ein Tornado nahe Monticello, Indiana, wurde bereits als F4-Tornado eingestuft und bewegte sich über eine Distanz von 121 Meilen oder ca. 195 Kilometer. Dabei tötete der Tornado 19 Menschen. Der erste F5-Tornado startete in Xenia, Ohio und forderte 33 Todesopfer. 1150 weitere wurden verletzt. Durch ihn wurde ein Viertel der Stadt vollständig zerstört, ein weiteres Viertel wurde stark beschädigt. Zum Höhepunkt der Serie existierten 15 einzelne Tornados gleichzeitig. Während eines Zeitraums von 18 Stunden waren durchgehend Tornados unterwegs und die Serie endete am frühen Morgen des 4. April 1974. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 315 bis 330 Menschen durch 148 Tornados getötet, 5484 wurden verletzt. Liebe Zuhörer, soweit Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Im Blickpunkt mit dem Titel Indonesien und Brasilien stärken die Verteidigungszusammenarbeit. Der indonesische Verteidigungsminister Ria Mizat Riakudu und der brasilianische Verteidigungsminister Raul Belens Jungsman Pinto unterzeichneten am Donnerstag in Jakarta einen Zusammenarbeitsvertrag im Verteidigungsbereich. Minister Riakudu erklärte vor der Presse, dass die Zusammenarbeit auf die Gleichheit, gegenseitigen Respekt und territoriale Integrität sich gründe. Außerdem werden die beiden Länder in die inländischen Angelegenheiten jeweiliges Landes nicht sich einmischen, sagte Minister Riakudu weiter. Die Unterzeichnung ist die Folge von der gemeinsamen Deklaration über die strategische Partnerschaft, die am 15. Oktober 2015 in Brasilien von den beiden Ländern unterzeichnet wurde. Minister Ria Mizat Riakudu hofft, mit der Unterzeichnung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Bereich der Verteidigung als militärische Aktivitäten die Rüstungsindustrie und andere Formen der Zusammenarbeit wird zunehmen. In einer Pressemitteilung erklärte er, dass der Umfang der Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Brasilien den Austausch von Besuchen der hochrangigen militärischen Delegation im Ministerium für Verteidigung beider Länder umfasst, die Treffen zwischen Verteidigung und militärischen Institutionen, die Verbesserung der Entwicklung des Menschenressourcen in den Verteidigungsinstitutionen durch Bildung und den Austausch von Wissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der militärischen Operationen, Intelligenz und internationalen Friedenssicherungseinsätzen. Darüber hinaus umfasst die Zusammenarbeit auch den Austausch von wissenschaftlicher Erfahrung und Verteidigungstechnologie und die Verbesserung der Zusammenarbeit der Verteidigungsindustrie. Minister Ria Mizat Riakudu wies auch darauf hin, dass seine Seite einige Direktoren von PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad und PT PAL einladen wird, um einen Besuch in Brasilien in einem Angebot zu sehen, um die Verteidigungsindustrie in Brasilien zu besichtigen. Er sagte auch, dass nach der Unterzeichnung der Vereinbarung Indonesien wird die Zusammenarbeit mit Brasilien in Bezug auf die Übertragung der Verteidigungsindustrie-Technologie zu verbessern. Bisher war die etablierte Zusammenarbeit nur auf dem technischen Umfang, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Kauf von Hauptwaffensystemen. Minister Riamizat sieht, dass Indonesien nie ein motoriges Flugzeug EMB 314 Super Tucano gekauft hat, das von Embraer oder Empresa Brasileira de Aeronautica Brasilien hergestellt wurde. Im Jahr 2012 hatte Embraer vier leichte Angriffsflugzeuge von Typ A-29 Super Tucano an die indonesische Luftwaffe geschickt. Die vier Flugzeuge sind Teil der ähnlichen, die von Indonesien im Jahr 2010 bestellt wurden, um die Flotte von Flugzeugen OV-10 Bronco zu ersetzen. Minister Riamizat fügte hinzu, dass Indonesien in der Vergangenheit nur einige Flugzeuge aus Brasilien gekauft habe, aber es gab keinen technologischen Transfer oder eine Kooperation im Entwicklungspotenzial der inländischen Verteidigungsindustrie. Minister Riamizat bestätigte auch, dass heutzutage mehrere Länder daran interessiert sind, einige Anlagen zu errichten, um ein Hauptwaffensystem in Indonesien zu produzieren. Die Länder, die Kooperation angeboten haben, sind wie Frankreich und Dänemark. Minister Riamizat Riakudu fügte hinzu, dass die Kooperationsvereinbarung mit Brasilien eine Folge der gemeinsamen Erklärung über die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern, die von dem indonesischen Außenministerium und Brasilien am 15. Oktober 2008 unterzeichnet wurde. Soweit im Blickpunkt.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Thema Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, eine kulinarische Reise in die Provinz Süd Kalimantan zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf über Livestream voi.co.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörer, die meisten Urbewohner von Kalimantan sind Dayak. Es gibt in Südkalimantan aber neben dem Dayak auch den Banjar. Bei Reisen in Südkalimantan sollten Sie die dortigen leckeren Spezialitäten des Volksstammes der Banjar ausprobieren, wie Soto Banjar, Sate Banjar und Ketupat Kandangan. Typisch sind dort auch die Süßigkeiten wie unter anderem Kue Bangka und Gogodoh Menyalam, die sehr bekannt sind. Dieses Mal werden wir Ihnen den Snack Gogodoh Menyalam vorstellen. Liebe Zuhörer, in der lokalen Sprache bedeutet Gogodoh Banana. Gogodoh Menyalam bedeutet Banana im Wasser vermisst. Neben der Bananenart menurun Broth Malfu Gogodoh Menyalam Mil Cukur Ein Hunerai Dichte Kokosnuss Milk Vanille Nahrungsfarbe und Pandanus. Wie stellt man diese Süßigkeit her? Zunächst sollte man diese Zutaten ohne das Ei kochen. Die geschnittenen Bananen im Mehl gewendet werden, dann in diese gekochte Kokosnussmilch hinzugefügt. Danach wird das Ganze mit Ei vermischt. Danach muss man es erkalten lassen. Man sollte diese gekochte Süßspeise Gogodoh Menyalam warm essen. Man fügt geschnittene Bananenblätter hinzu, damit sie schöner wird. Die Mischung aus Ei und Mehl macht die Kokosnussmilchbrühe dieser Spezialität dichter. Gewöhnlich isst man diese leckere Spezialität am Nachmittag mit Tee. Um diese Spezialität zu genießen, kann man sie in traditionellen Imbissen in Banjarmasin finden. Liebe Hörer, Gogodo Benyalam ist eine original Spezialität der Stadt Kendangan im Bezirk Süd Hulu Sungai. Zurzeit hat man Schwierigkeiten, diese zu finden. Um verschiedene Spezialitäten von Banjar kennenzulernen, Futter di Dortiga Bezirk Sri Girung Kucli, das Banjarmasin Sasirangan Festival. In der Stadt Banjarmasin Duri, bei dem ein Kochwettbewerb für die Süßspeise Gogodo stattfand. Neben Gogodo Benyalam wurden verschiedene Spezialitäten auf Bananengrundstoff bei diesem Festival vorgestellt. Das Dorf Telawang stellte dabei beispielsweise das Bananensaté mit Käse und Schokolade vor. Es gab auch knusprige gebratene Bananen mit Käse. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien zum Thema Gogodo Benyalam. Auf Wiederhören!
Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Zuhörer des Thema Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen mit dem Thema Berlibur oder auf Deutsch Ferien machen. Wir werden Ihnen den indonesischen Wortschatz und typisch indonesische Ausdrucksmöglichkeiten über ein Gespräch näher bringen. So bleiben Sie bitte bei uns auf voi.co.id hören. Wie üblich lernen wir zuerst einige Wörter und sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten in der indonesischen Sprache in Verbindung zum heutigen Thema. Ich werde jedes Wort und jeden Ausdruck zweimal langsam vorlesen. Sie können ihn dann nachsprechen. Ferien machen auf Indonesisch berlibur. Berlibur. In den Ferien auf Indonesisch saat liburan. Saat liburan. Lesen auf Indonesisch membaca. Membaca. Bauernhof auf Indonesisch berkebun. Berkebun di novelle, di ercelung of Indonesisch novel, cerpen. Ferien machen of Indonesisch berlibur, berlibur. In den Ferien of Indonesisch saat liburan, saat liburan. Lesen of Indonesisch membaca, membaca. Bauernhof of Indonesisch berkebun, berkebun. Di novelle. Di Ercelung of Indonesisch novel, cerpen, novel, cerpen. Di novelle, di Kuts Ercelung of Indonesisch novel, cerpen, novel, cerpen. Di Abenteuer Geschichte of Indonesisch cerita petualangan, cerita petualangan. Der Blumenbaum of Indonesisch pohon bunga. Pohon bunga. Der Obstbaum of Indonesisch pohon buah-buahan. Pohon buah-buahan. Die Kirschblüten of Indonesisch bunga sakura. Bunga sakura. Im Garten of Indonesisch halaman rumah. Halaman rumah. Grass of Indonesisch luas, luas. Nur 50 Quadratmeter of Indonesia hanya 40 meter persegi, hanya 40 meter persegi. Viel Spaß beim Pflanzen of Indonesia, selamat berkebun, selamat berkebun. Viel Spaß beim Lesen of Indonesia, selamat membaca, selamat membaca. Nun werden die Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten in einem Dialog zwischen Nani und Nina darstellen. Wir werden jeden Satz zweimal langsam vorlesen und Sie können bitte nachsprechen. Was machst du in den Ferien of Indonesia? Apa yang kamu lakukan pada saat liburan? Apa yang kamu lakukan pada saat liburan? Ich lese und gehe zum Bauernhof of Indonesia. Saya menghabiskan liburan dengan membaca dan berkebun. Saya menghabiskan liburan dengan membaca dan berkebun. Welches Buch liest du of Indonesia? Membaca buku apa kamu? Membaca buku apa kamu? Novelle, Kurzerzählung und Abenteuergeschichte lesen of Indonesia. Membaca novel, cerita pendek, dan cerita petualangan. Membaca novel, cerita pendek, dan cerita petualangan. Hast du Blumen und Obstbaum gepflanzt? Of Indonesia, apakah kamu bertanam pohon, bunga, atau pohon buah-buahan? Apakah kamu bertanam pohon bunga atau pohon buah-buahan? Di Biden, Blumen und Obstbaum of Indonesia, keduanya pohon bunga dan pohon buah-buahan. Keduanya pohon bunga dan pohon buah-buahan. Was für einen Blumenbaum of Indonesia? Pohon bunga apa? Pohon bunga apa? Kirschblüte, Bougainville und Kenanga of Indonesia. Bunga sakura, Bougainville dan Kenanga. Bunga sakura, Bougainville dan Kenanga. Is dein Garten groß of Indonesia? Apakah halaman rumahmu luas? Apakah halaman rumahmu luas? Nein, nur 50 Quadratmeter of Indonesia. Tidak juga, hanya 40 meter persegi. Tidak juga, hanya 40 meter persegi. Oke, okay, viel Spaß beim Pflanzen und Lesen of Indonesia. Baiklah, selamat berkebun dan selamat membaca. Baiklah, selamat berkebun dan selamat membaca. Liebe Hörer, das war Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir treffen uns wieder nächste Woche mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo, liebe Zuhörer von RRI World Service Voice of Indonesia, wo immer Sie sind, wir treffen uns wieder beim Programm Musikregenbogen. Diese Ausgabe stellt eine indonesische Kroncong-Sängerin Tuti Mariati oder bekannt als Tuti Tri Setia. Um diese Zeit zu öffnen, lassen Sie uns ein Lied mit dem Titel Tanah Air von Tuti Tri Setia hören. Gute Unterhaltung.
Thank you.
Liebe Zuhörer, eine ganze Reihe von der Lyrik, die die natürliche Schönheit von Indonesien zeigt, zum Beispiel ist dieses Lied. Die Schönheit der Erde Indonesien ist mit einer sehr glatten dargestellt. Hohe Berge, fließende Flüsse in das Meer und die grüne Weite von Reis. Liebe Zuhörer, Tuti Trisetia, geboren in Makassar, Sulawesi, am 8. Oktober 1956, aber verbrachte ihre Jugend im Land des Sunda oder Westjava. Tuti weiterhin an der Fakultät für Recht UPN Veteran Jakarta und eine Reihe von Erfolgen zu studieren. Einer von ihnen in den Austausch von Studenten auf ist Indonesien-Kanada Weltjugendaustauschprogramm im Jahr 1975 gewählt. Ihr Name wurde für diese Art von Kroncong 1986 seit verdient einen ersten Preis Radio und Fernsehen oder BRTV in der Welt der Unterhaltung Session bekannt. Zuvor gewann er auch das erste Rennen von Intermunicipal Kroncong Naval Force Rahmen Jakarta 2 und gewann den zweiten im Jahr 1983. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Rayuan Pulau Kelapa. Viel Spaß beim Zuhören. Thank you. Liebe Zuhörer, das Lied Rayuan Pulau Kelapa ist einer von Indonesiens nationalen Lied, das später in Kroncong-Version bedeckt war. Erklärt über die natürliche Schönheit von Indonesien ist ein Inselstaaten. Palmen am Strand und die Blätter im Wind wehende, fügt seine eigene Schönheit zu den Inseln des Archipels hinzufügt. Liebe Zuhörer, Tuti Trisetya nie behauptet, singen Kroncong lernen. Lernt nur durch Indonesia Kroncong Sänger Wiwal Cinah und Sundari Sukoco. Im Jahr 1988 Tuti als Sängerin an dem Stattlichen Palas von der Gästen des Staates zu singen. Hatte der Moderator, Sänger und Koordinator der Veranstaltung in dem Gebiar Kroncong an dem nationalen Fernsehsender TVRI werden. Zusammen mit anderen Künstlern in Indonesien ging sie mehrmals zu anderen Ländern. Gründete auch Warung Kroncong Gaul oder WKG als Medienversammlung wessen Kroncong-Liebhaber und ein Ort für junge Kroncong-Sänger ihre Gesangsfähigkeiten zu verbessern. Das Studio hat mehrere junge Sänger hervorgebracht, zum Beispiel Sriyono, der blinde Person hat goldene Stimme. Während seiner Karriere in der Musikwelt hat Tuti mehr als 15 Alben Kroncong veröffentlicht, sei es alte Kroncong oder neues Lied. Liebe Zuhörer, als Abschluss Begegnung dieser Zeit hören wir jetzt zwei Kroncong-Lieder von Tuti Trisetya. Der Titel der Lieder sind Kicir-Kicir und Tinggi Gunung Seribu Janji. Wir treffen uns wieder bei unserem Programm Musik Regenbogen. Auf Wiederhören!
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.